Ja, lieber Erik, vielen Dank für die freundliche Ankündigung. Vielen Dank auch für die Einladung. Alltagsverstand, gesunder Menschenverstand ist tatsächlich ein bisschen schematisch und man wird dann im Laufe des Vortrags auch sehen, warum. Aber ich halte es trotzdem für einen interessanten Denkansatz und er passt auch, so meine ich zumindest, gut zum Thema Propaganda, weil eben der Alltagsverstand durch Propaganda unaufhörlich bearbeitet wird. Also Alltagsverstand jetzt erstmal eingeführt als das alltägliche Verständnis von den Dingen, wie wir sie wahrnehmen. Und Propaganda ist ja nicht immer Vorschlaghammer, Propaganda ist nicht immer offen und direkt erkennbar, sondern die beste Propaganda ist ja die, die man logischerweise nicht als Propaganda wahrnimmt, sondern die eben subtil reingrätscht und dann aber umso tiefere Wurzeln schlagen kann. Wir treffen uns zu dieser Propaganda-Akademie in besonderen Zeiten. Das außerparlamentarisch rechte Lager ist stabil, die AfD erzielt zumindest in Umfragen Rekordergebnisse. Ob sich das dann auch in den nächsten Jahren in Wahlerfolge vergegenständlichen lässt sozusagen, das wird man sehen. Fakt ist aber, es ist eine Zeit, in der viel gesprochen wird über Brandmauern, über Rechte, über die AfD. Logische Folge, die Furcht wächst bei den Gegnern, die Angst wächst bei den Gegnern. Aber zumindest bei einigen wenigen unserer politischen Widersacher auch das Erkenntnisinteresse. Ich möchte an dieser Stelle auf Benjamin Lepple verweisen. Wer bei Twitter öfters mal unterwegs ist, hat ihn vielleicht schon mal erlebt. Er führt dort die sogenannte Operation Heuss, also nach Theodor Heuss. Das ist so eine FDP-nahe Denkfabrik. Und er hat am 9. August, also gerade mal 4-5 Wochen her, hat er getwittert: Wenn Liberale aller Couleur nicht endlich begreifen, dass die Potenz der AfD aus ihrer immer stimmigeren Weltanschauung herrührt, dann werden die nächsten Jahre wahrscheinlich sehr schwierig. Die AfD verändert das Spielfeld grundsätzlich. Und das ist, denke ich, eine gute Nachricht vom Herrn Lepple. Nach seiner Ansicht beginnt nämlich die AfD, jene Spielregeln grundsätzlich zu ändern, die ohnehin so eingerichtet worden sind, dass man sie als patriotischer Herausforderer des Establishments gar nicht gewinnen kann. Die Änderung dieser Regeln ist also das A und O und nicht die peinliche Einhaltung eben dieser Regeln. Hängt man sich an dieses Regelwerk nämlich wie eine Klette und betont permanent die Konformität des eigenen Denkens, man möchte irgendwie nur ein, zwei Stellschrauben drehen, man sei die bessere CDU der 80er oder 90er oder bei Hardlinern dann der 70er. Wenn man so vorgeht, dann landet man rasch bei Alex Kurtekitsch, hier vermutlich gut bekannter Wendung, von jenen Konservativen, die ohnehin immer verlieren. Neben den Spielregeln erwähnt Lepple ein zweites Merkmal der aktuellen AfD-Höhephase. Er stellt die These auf, dass die Stärke der AfD aus ihrer immer stimmigeren Weltanschauung herrührt. Nun wissen wir jetzt alle, dass AfD-Verantwortliche, wie auch Verantwortliche beim Rassemblement National in Frankreich oder bei der FPÖ in Österreich, nach unserer Ansicht vielleicht zu wenig lesen, zu wenig Bücher lesen, zu wenig Inhalte konsumieren. Aber die Entwicklung ist offensichtlich eine positive, wenn sogar ein FDP-Vordenker zugeben muss, es wird stimmiger. Stimmiger heißt ja noch nicht, dass alles schon perfekt ist, das wissen wir alle, aber stimmiger heißt zumindest, man hat sich von einem Punkt zum nächsten Punkt bewegt und es wird eben etwas besser. Und letztlich ist genau das ja der naheliegende und folgerichtige nächste Schritt der AfD. Weg vom reinen Populismus, weg vom reinen Dagegensein, weg vom Negativen und hin zu einer volksverbundenen Weltanschauung, hin zu einem, wofür wir kämpfen und hin zum Positiven letztendlich. Und viele von euch und Ihnen hier begleiten ja diesen Entwicklungsschritt direkt in der Partei, als Abgeordnete, als Mitarbeiter oder vielleicht als Aktivisten im Vorfeld. Und viele von euch haben vermutlich trotzdem eine grundsätzliche Skepsis vor diesen Entwicklungen im Parteienstaat. Und deswegen dürfen wir auch jene Einsichten nicht unterschlagen, die im sogenannten Vorfeld, und das ist jetzt mal als Arbeitsbegriff der gesamte außerparlamentarische rechte Raum, seit Jahrzehnten vermittelt werden. Und dazu wird man jene Erkenntnis zuallererst rechnen müssen, wonach Wahlabfolge nicht die Ursache einer Politikwende sind, sondern ihr Abschluss. Der Wahl einer Partei gehen verschiedene andere Schritte im Kopf voraus und eben dies vergessen jene Menschen oftmals, die man vielleicht als reine Parlamentspatrioten bezeichnen könnte. Nach Benjamin Lepple, diesem gelben Influencer, möchte ich dazu auch noch einen roten Influencer nennen, wobei Influencer übertrieben wäre. Es ist der Soziologe Klaus Dörre. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht, der lehrt an der Universität Jena Und er ist klar links, da braucht man nicht drüber reden, gewissermaßen ein Gegenstück zu dem Lepple, aber immerhin versucht er einigermaßen fair, und das ist ja heutzutage schon viel, die Dinge einzuordnen. Und so macht er das auch im aktuellen Fall des AfD-Umfragehochs. Der Spiegel hat ihn nämlich befragt zu diesen Wahlabsichtserklärungen vieler Deutscher, die jetzt eben damit liebäugeln, aus einer gewissen Wut heraus über die Ampelpolitik, die damit liebäugeln, AfD zu wählen. Und Dörre zeigt sich in diesem Gespräch nicht überrascht. Er habe es, sagt er, genauso erwartet. Es sei zwar kein Dammbruch, denn die entscheidenden Weichen für diese Erfolge seien nämlich viel früher gestellt worden. Und damit trifft Dörre meiner Meinung nach den Punkt. Erst kamen die Akzeptanz und zumindest in Teilen Ostdeutschlands auch die Dominanz für konservative und volksverbundene Standpunkte. Dann kam der Erfolg einer Partei, die diese Standpunkte in der politischen Sphäre als Alleinstellungsmerkmal verbuchen kann. Zumindest über einzelne Regionen hinaus. Und deswegen verhält es sich also so, Hegemonie wird nicht durch Wahlergebnisse hergestellt, Wahlergebnisse sind die Folge von Hegemonie. An dieser Stelle ein kleiner Einschub zum Thema Ungarn. Ungarn gilt ja oft, mit einigem Recht denke ich, als realpolitisches Maximum, was derzeit innerhalb der herrschenden EU-Logik möglich ist. Und der geschätzte Professor Werner Patzelt hat gerade aktuell ein Buch vorgelegt, Ungarn verstehen. Und er beschreibt, und das finde ich am spannendsten an diesem gesamten Buch, er beschreibt, wie Fidesz unter Viktor Orban die erste Amtszeit ihrer Regierung, vor über 20 Jahren mittlerweile, 4 Jahre lang, wie diese 4 Jahre erfolglos endeten, weil man eine absolute Mehrheit der Medienlandschaft gegen sich hatte, aber auch eine relative Mehrheit der sogenannten Zivilgesellschaft. Also sprich, in den ideologischen Staatsapparaten wurde eine Mehrheit nicht erreicht, sondern lediglich parlamentarisch. Und an dieser Stelle kann man auch an Österreich denken, wo die FPÖ unter Strache und Kickl ja nicht unbedingt daran gescheitert ist, dass ihr Wahlergebnis schlecht war, sondern dass eben der Gegner, der vielgestaltige Gegner, ihnen eben einige Fallen gestellt hat, mit starker Rückendeckung des gesamten medialen Establishments. Und Patzelt verweist dann darauf, dass Orban und seine Leute von Fidesz daraus auch die Lehren gezogen haben. Was haben sie gemacht? Sie haben eine eigene vielgestaltige Medienlandschaft aufgebaut. Kann man natürlich darüber streiten, ob das vielleicht auch 1, 2, 3 oligarchische Tendenzen hat. Aber um beim Beispiel zu bleiben, sie haben eine eigene Medienlandschaft aufgebaut, eine eigene Kulturlandschaft aufgebaut, eigene Stiftungen, eigene Vorfeldorganisationen. Und dann begann sozusagen nach einigen Jahren Misswirtschaft der sozialdemokratischen und liberalen Parteien die neue Ära Orban, die bis heute andauert und die, trotz einigen Widerspruchs in der ungarischen Zivilgesellschaft, vor allem in Budapest, heute anders aussieht. Weil man heute eben nicht nur die Wahlergebnisse auf seiner Seite hat und auch das Wahlrecht, sondern weil man heute eben auch eine mediale, eine intellektuelle, eine publizistische Unterstützungsschicht hat, sodass man eben zu Recht nicht nur von einer parlamentarischen Hegemonie sprechen kann, sondern auch von einer kulturellen. Und deswegen empfehle ich tatsächlich, Ungarn und Deutschland, natürlich gibt es da massive Unterschiede, allein schon von der Bevölkerungszahl und von der politischen Geschichte. Aber ich empfehle tatsächlich, diese Patzelt-Analyse zu lesen. Patzelt zieht natürlich für Deutschland keine Rückschlüsse. Er ist ja sehr deskriptiv, eben Professor, der auch nicht unbedingt vielleicht politisch zu stark anecken möchte. Aber in dem Punkt steht die Analyse für sich. Wer das liest, zieht im Regelfall vermutlich seine eigenen Schlüsse. Und auch Eric Zemmour, ein Kopf aus Frankreich, der ja hunderttausende Bücher verkauft hat, aber nebenbei eben auch Kopf einer Partei ist, nämlich Reconquête. Dieser Eric Zemmour, auch der hat diese Abfolge verinnerlicht. Erst kommen die Ideen, schreibt er in seinem letzten Buch Je ne pas dit mon dernier mot von 2023. Erst kommen die Ideen, die zirkulieren müssen. Anschließend kommt die Aktion, also die Handlung, um diese Ideen zu verbreiten. Und schließlich kommt beim Einzelnen, beim Individuum sozusagen, die Entscheidung für oder gegen eine Partei. Aber selbst dann, wenn es einer wahrhaft oppositionellen Partei gelingt, und ich jetzt zitiere einen Antonio Gramsci-Schüler namens Nikos Poulantzas, selbst wenn es einer Partei gelingt, die Spitze eines oder mehrerer dominanter Apparate in ihrer formalen Hierarchie zu kontrollieren, heißt das noch nicht, dass sie damit auch wirklich die Knotenpunkte der realen Macht kontrolliert. Und das ist, glaube ich, für Ungarn, aber auch für Österreich, also für Orban, aber auch für Kickl, Strache etc., extrem schlagend und könnte auch für die AfD schlagend sein. Wenn man also sozusagen die ersten Regierungsübernahmen hat, egal wie man die jetzt hier bewertet, aber wenn man sie hat, heißt es noch lange nicht, dass man die politische Wende sozusagen per Gesetzesantrag einführen kann, solange man eben auch in der zweiten, dritten Reihe, zum Beispiel in der Verwaltung, bei den Staatssekretären, also allgemein in den Behörden, solange man dort eben noch überall aneckt und solange man dort auch kein eigenes fähiges Personal platzieren kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum die erste Orbán-Regierung Anfang 2000 gescheitert ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum Kickl und Strache scheitern mussten, an eben diesen Begebenheiten. Und jetzt habe ich den Namen Gramsci ja genannt, aber ich möchte noch ganz kurz ein abschließendes Wort zu Dörres sagen, der nämlich die große Akzeptanz und Verbreitung AfD-naher Ansichten im alltäglichen Verständnis der Bürger im Osten als Vorbote von Wahlerfolgen einordnet. Er sagt, es gebe dort, also im Osten der BRD, ein gesellschaftliches Umfeld, in dem man sich offen zu diesen Ansichten bekennen kann, im Bewusstsein, den Common Sense zu artikulieren oder in der Mehrheit zu sein. Und das ist das, was ich auch mit Ungarn darstellen wollte. Dieses gesellschaftliche Umfeld wird eben nicht durch Parteien geschaffen, und eine Partei kann das auch nicht alleine schaffen, sondern es wird durch politische Ereignisse gebracht, also in Ungarn zum Beispiel die Korruption der sozialistisch-liberalen Koalition. Das kann man nicht planen, das kommt über einen. Aber man hat eben auch einen eigenen Anteil an den eigenen Perspektiven sozusagen politischer Art. Das ist Medienarbeit, das ist Vorfeldarbeit durch eine vielgestaltige Arbeitsteilung, die eben von Zeitschriften über Aktivistengruppen, über größere Zeitungen bis hin zu Heimatvereinen reicht. Und diese Erkenntnis, die vermutlich für viele Teilnehmer hier zur DNA von Politik gehört, diese Erkenntnis ist noch nicht zu allen jetzt verantwortlichen Mandatsträgern in der AfD oder auch in der FPÖ vorgedrungen. Und ich denke, wir alle, die wir uns hier in Schnellroda versammeln, sollten vieles dafür tun, dass das noch besser wird. Es wird schon immer stimmiger, aber wir haben eben noch lange keinen Endpunkt sozusagen an Entwicklung erreicht. Sowas gibt es ohnehin nie. So, jetzt komme ich zum Antonio Gramsci, den ich genannt habe, ein linksrevolutionärer Denker der 20er und 30er Jahre. Ich will jetzt nicht seine Biografie ausführlich darlegen, aber wichtig zu wissen ist, dass er seine entscheidenden Reflexionen zu Hegemonie, zu kulturellen Fragen, aber auch natürlich zu Marxismus und zum Faschismus eben in Gefängniszeiten formuliert hat. Also er kam unter Mussolini in Haft als bekannter Kommunist, als Vordenker sozusagen auch der kommunistischen Partei. Und dann in Haft genehmigte man ihn aber dennoch, Notizen zu machen. Und aus diesen fragmentarischen Notizen, eben im Knast, da hat man jetzt nicht einfach eine Wahlbibliothek, wie man sie sich vorstellt, hat er sich die Gefängnishefte geschaffen. Die Gefängnishefte sind über 3000 Seiten, Gefängnisbriefe nochmal 1500. Also ich werde jetzt nicht 8 Stunden drüber referieren. Aber im Kopf muss man behalten, dass Gramsci also seine Überlegungen in einer Position der Schwäche formulierte. Er war in Haft. Die italienische Bevölkerung hatte sich für den faschistischen Weg entschieden und eben nicht für den linkssozialistischen. Und Gramsci dachte nach, okay, woran liegt's? Und seine eigenen Genossen dachten ihm eben zu kurz. Ihm hat es eben nicht so ganz eingeleuchtet, dass es eben nur daran liegt, dass die Faschisten Gewalt angewendet haben, sondern er glaubte, nee, da muss noch was anderes gewesen sein. Und einer der Aspekte war eben, in heutigen Worten vielleicht, dass die Marxisten damals auch zu verkopft gewesen waren insofern, als dass der Alltagsverstand der Menschen, also das, was die Italiener im Alltag im Kopf hatten, von den Faschisten besser adressiert worden ist als von den Antifaschisten. Und ausgehend von einer Überlegung wie dieser kam er dann eben zu seinen Reflexionen über Hegemonie. Also wie konnte es passieren, dass solche kulturlosen Menschen wie die Faschisten letztendlich auf einmal von so einer ja doch relativen Mehrheit der italienischen Bürger unterstützt wurden? Und das ist, denke ich, als Vorgeschichte zu seiner Biografie erstmal jetzt hier verkürzt dargestellt, zugegebenermaßen, aber das sollte erstmal ausreichen. Und Gramsci ist ja jetzt nicht nur interessant, weil er ja ein Denker war, der in Haft war und dort unter widrigen Umständen sein Hauptwerk geschaffen hat, sondern ist auch deswegen interessant, weil er immer wieder verknüpft wird mit dem, was man neue Rechte nennt. Es gibt die Begriffe, wenn man googelt, Gramsci von rechts, Gramscismus von rechts, gramscianische neue Rechte, die Rechte hat Gramsci studiert, die Rechte hat Gramsci usurpiert, also besetzt, die neue Rechte habe den Kampf um kulturelle Hegemonie von Gramsci und so weiter und so fort. Also es gibt auf allen einschlägigen linken Blogs, aber auch bei klügeren Linken immer wieder so diese Floskel, diese redundante Erklärung, ja die neue Rechte, das ist irgendwas mit Gramsci, die haben Gramsci auf rechts gedreht. Und ich kann den Linken aller Couleur sozusagen Entwarnung geben, weil das sind sogenannte Fake News. Vielmehr gebe ich Guillaume Fay und Dieter Stein recht. Fay, den einige sicher kennen aufgrund des Archäofuturismus, vor wenigen Jahren verstorben und kurz vor seinem Tod hat er sich geäußert in einer Vorbemerkung eines Buches zum vermeintlichen Gramscismus von rechts, indem man ihn auch eingeordnet hat in sogenannter Fachliteratur, weil er eben der neuen Rechten entsprungen war in den 70er, 80er Jahren. Und er sagt, wir haben Gramsci doch in Wirklichkeit nie gelesen. Wir haben nur Begriffe verwendet, die von ihm stammten. Und das wird jetzt unterstützt von Dieter Stein, der natürlich in vielerlei Hinsicht von Guillaume Fay abweicht. Aber in einem Punkt ist ihm schon beizupflichten. Er schrieb nämlich in seiner kleinen, schmalen Abhandlung über den Begriff der neuen Rechten: Gramsci habe kaum einer gelesen von uns, also entspricht Gramscismus von rechts, linker Fiktion. Aber, und das ist die gute Nachricht, meine ich, es entspricht dann eben doch nicht vollständig der Wahrheit. Alain de Benoist hat sich stark mit Gramsci beschäftigt, auf den gehe ich aber heute nicht schon wieder ein. Ich nenne lieber drei andere Denker aus der politischen Rechten im weitesten Sinne, nämlich Hans-Dietrich Sander, Günther Platzdasch und zuletzt François Bisquet. Zuerst Sander, den kennen vielleicht manche noch wegen seiner Staatsbriefe, eine kleine rechtsintellektuelle Zeitschrift mit einer gewissen Radikalität, die es natürlich heute nicht mehr gibt. Aber Sander hat bereits in den 70er Jahren darüber geschrieben, dass die Schriften von Gramsci erschütternde Ereignisse sind, die illuminierende Folie aus dem Gefängnis. Und er setzte dann fort, das Erbe Gramscis, die Souveränität dieses Meisters, blieb unerreicht. Also unerreicht bezog sich auf die anschließende Theoriebildung in den verschiedenen Milieus. Zweitens zu erwähnen Günter Platzdasch. Der hat im Kritikon, wer das nicht mehr kennt, das war sozusagen, vereinfacht darf man glaube ich sagen, der Vorläufer der Zeitschrift Sezession, hat im Kritikon geschrieben, 1980, Gramsci-Lektüre ist eine Erleuchtung, deren Leuchtkraft man in so viel Finsternis nutzen sollte. Möglich, dass dann mancher nicht mehr schlafen kann. Die Rechte konnte aber schlafen in Deutschland tief und fest. Sie hat dann den Gramsci zugeklappt, aus verschiedensten Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen kann in dieser Zeit. Aber Fakt ist, sie hat ihn überwiegend vergessen. Gab Ausnahmen. Drittens, und jetzt hat sich es ein bisschen geändert allmählich, über Frankreich vermittelt kam Gramsci jetzt zurück in die Wahrnehmung der bundesdeutschen neuen Rechten. Bei Antaios übersetzte man nämlich die Streitschrift Mut von François Bisquet. Wer François Bisquet nicht kennt, der ist in der französischen Nouvelle Droite, also der französischen Neuen Rechten, ist er die Nummer zwei sozusagen nach Alain de Benoist, mit dem er sehr eng kooperiert, für den er zum Beispiel auch eine Buchhandlung in Paris betreibt. Und vor allem aber ist er deswegen wichtig, weil er der entscheidende Kopf, Chefredakteur des französischen Magazins Le Monde ist. Le Monde ist ungefähr vergleichbar wie Sezession, allerdings noch ein bisschen tagesaktueller und ein bisschen noch kultureller. Viel Filmkritik, Medienkritik, Kunstkritik und solche Dinge noch. Und Le Monde kann man auch zum Beispiel am Kiosk kaufen in Paris, Lyon und anderswo. Hat, glaube ich, eine Auflage von fast 10.000. Ist etwas größer als hier die Sezession. Und dieser Bisquet ist sozusagen, vereinfacht gesagt, das prägende Gesicht dieser Zeitschrift. Und bei Antaios wurde eben sein Hauptwerk, sein bisheriges Hauptwerk verlegt. Und das heißt Mut, Courage im Original. Und daraus zitiere ich ganz kurz ausführlicher. Gramsci sollte man in alle vor Kampfbegier ungeduldig zuckende Hände legen. Er ist der Mann der totalen Mobilmachung. Kein einziger seiner Entwürfe, der nicht eine strategische, operationale, offensive Stoßrichtung hätte. Ein einziges Ziel, sich den Zugang zur Macht zu erzwingen. Unseres ist doch kaum ein anderes. Auch für uns heißt Leben doch wohl parteiisch sein. Auch für uns heißt Existieren kämpfen. Der Kulturkampf ist für immer mit seinem Namen verbunden. Gramsci war sein unerschöpflicher Theoretiker, sein unermüdlicher Agitator. Also für Bisquets Verhältnisse sehr pathetisch, sehr zugeneigt und es geht auch so weiter. Bei Gramsci war alles ineinander gefügt, Kultur, Intellekt, Politik, alles verquickt, vermengt, Theorie und Praxis. Der Kommunistenführer und der Stratege des Kulturkampfes, der Nachdenker über die italienische Volksseele und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Italiens. Überall an vorderster Front. What a man. Eine ungewöhnliche Lebenskraft trieb ihn vorwärts, Zwerg der Größe nach, Riese im Denken, Riese für die Nachwelt. Also es ist schon sehr pathetisch, aber es zeigt einfach, was dieser Autor in anderen Ländern für die dortig operierende nonkonforme Rechte im weitesten Sinne für eine Bedeutung hat und wie man dort auch ihn einstuft sozusagen und wie man ihn auch ein bisschen usurpiert, wie Linke sagen würden, was aber meiner Meinung nach durchaus zu Recht erfolgt. Und auch Linke merken das immer wieder. Jens Winter zum Beispiel hat das so genannt, Gramsci habe eine interpretationsoffene Struktur. Also interpretationsoffen heißt natürlich, man kann ihn in die eine oder in die andere Richtung lesen. Und die Theorie der kulturellen Hegemonie zum Beispiel, über die ja viel im außerparlamentarischen rechten Feld gesprochen wird, die ist eben nicht unbedingt einseitig ideologisch festgelegt. Die kulturelle Hegemonie kann man von links erkämpfen, von rechts erkämpfen, von liberal, von allen möglichen Seiten. Wichtig ist aber erstmal zu verstehen, dass die kulturelle Hegemonie eben der parlamentarischen Hegemonie oder der politischen Hegemonie vorausgeht. Gramsci oder von Gramsci vermittelt kam auch eben der Begriff Metapolitik in die Sphäre des Politischen. Und Metapolitik brauche ich hier nicht vorstellen, das wurde bei zahlreichen Akademien schon gemacht. Schon noch zu Zeiten von Karl-Heinz Weismann gab es ja grundlegende Akademien und grundlegende Beiträge in der Sezession, die auch heute frei zugänglich sind über sezession.de. Deswegen soll sich jeder, der sich dafür interessiert, im besten Falle selbst diesen Kosmos erschließen. Aber wichtig ist eben auch das, was im Sinne Gramscis der Metapolitik, also der Sphäre, die der Realpolitik vorgelagert ist, wichtig ist, was dieser Metapolitik vorangeht. Und das ist eben der Alltagsverstand der Menschen. Und Gramsci hat auch hier, wie kaum ein zweiter Denker, diese Ebene beackert. Und er hat ja eine regelrechte Theorie des Alltagsverstandes vorgelegt, wobei man Theorie, und das muss ich auch dazu sagen, hier nicht in dem negativen, pejorativen Sinne verstehen sollte, eben nicht als abstraktes Elfenbeingeschwurbel. Der Gramsci-Schüler Robert Cox hat die Essenz einer authentischen politischen Theoriearbeit im Verständnis Gramscis wie folgt auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Theorie ist immer für jemanden und hat immer einen bestimmten Zweck. Alle Theorien, alle echten Theorien haben eine Perspektive. Perspektiven leiten aus einer Position in Zeit und Raum ab, leiten sich aus einer Position in Zeit und Raum ab, besonders aus der sozialen und politischen Zeit und dem sozialen und politischen Raum. Eine Theorie an sich, losgelöst von ihrem Standpunkt in Zeit und Raum, gibt es demzufolge nicht. Also ein klares Plädoyer gegen die Theoretisiererei um des Theoretisierens Willens. Und Cox ergänzt: Die vordringliche Aufgabe von Theoriearbeit ist es demnach, sich Probleme bewusst zu machen, den Verstand zu befähigen, die ihn konfrontierende Realität zu erfassen. Wandelt sich aber die Realität, so müssen alte Konzepte angepasst oder verworfen werden. Was natürlich im linken Kontext, aber ich denke auch im rechten Kontext, als Plädoyer gegen jedwede Dogmatik und gegen jedwede Theorie einer Unveränderlichkeit der Verhältnisse zu verstehen ist. Und hier sind wir eigentlich schon mittendrin im Jargon von Gramsci, in den Begriffen von Gramsci. Und es gibt zahlreiche Schlagwörter, die in der politischen Theoriearbeit sozusagen mit ihm verknüpft werden, aber ich glaube schon, dass zumindest in unseren Gefilden eben die Hegemoniefrage die entscheidende und auch die bekannteste Frage ist. Hegemonie definiert Gramsci als das Ineinandergreifen von materieller Macht, Ideologie und Institutionen. Also Hegemonie ist eben nicht nur, wenn man die Polizei befehligen darf als Innenminister, sondern Hegemonie bedeutet eben auch, das, was ich vorhin am Beispiel Ungarns skizziert habe, Hegemonie bedeutet eben auch, in breiten Volk oder in der breiten Bevölkerung Widerhall zu finden für seine Standpunkte. Man kann eben nicht alles durch Zwang erkämpfen und das macht auch kaum ein Herrscher, außer vielleicht ein Gewaltherrscher oder Diktator, sondern es setzt eben wesentlich voraus, dass man über kulturelle Arbeit, über Medienarbeit eben auch Akzeptanz vermitteln kann und Akzeptanz generieren kann. Und das ist eben die Vorherrschaft, also die Dominanz der eigenen Ideen und das bezeichnet Gramsci als Hegemonie. Hegemonie ist dabei für die Gramsci also eine konsensbasierte Art der Machtausübung. Das meinte ich mit nicht, man kann nicht alles erzwingen. Also man setzt voraus, dass, wenn man eine stabile Herrschaft möchte, dass es Akzeptanz geben muss für das, was man da tut. Und wenn die Akzeptanz schwindet, schwindet auch die Hegemoniefähigkeit des eigenen Projekts. Man kann dann vielleicht noch regieren, zunehmend repressiv, aber es gibt wenig historische Beispiele dafür, dass das dann nicht irgendwann geendet ist mit dem Ablösen dieser Regierung oder sogar des Regimes. Und man muss nochmal bedenken, Gramsci hat es in den 30er Jahren geschrieben, also in einer Zeit, wo er in Haft war und sich in radikaler Opposition natürlich zum italienischen Regime befand. Und zur Hegemonie bei Gramsci gehört auch der Begriff der Zivilgesellschaft. Anders als Aristoteles oder auch Thomas von Aquin definierte Gramsci die Zivilgesellschaft als Bereich jenseits privater und staatlicher Räume, als den eigentlichen Kampfort der politischen Gesellschaft, als eine Art vorgelagerte Bastion von Schützengräben. Das heißt, man hat den Staat, dort ist Macht auch verdinglicht sozusagen, aber vorgelagert ist die Zivilgesellschaft. Und nur den Staat, in Anführungszeichen, dort die Macht zu erlangen, sprich eben durch Wahlen etwa Regierungsverantwortung übertragen zu bekommen, das reicht noch nicht, um wirklich die Gesellschaft oder die Gemeinschaft wirklich zu erreichen. Es kann auch kurzlebig sein, so ein Wahlerfolg. Wenn es eben nicht auf diesem Basiselement beruht, nämlich, dass man eben auch Konsens vermittelt hat oder Zustimmung im besten Fall sogar. Und Gramscis berühmt gewordene Formel, die liest man immer wieder, politische Gesellschaft plus Zivilgesellschaft, das heißt Hegemonie gepanzert mit Zwang. Und politische Gesellschaft ist für ihn der Staat mit seinen Apparaten und die Zivilgesellschaft, das ist eben all das, was vorgelagert ist. Ob das eine Kirche ist, Gewerkschaften, Zeitungen, Heimatvereine, Lesekreise, damals noch wichtiger, wo man sich Bücher geteilt hat und so weiter und so fort. Ja, für Gramsci war hier entscheidend, dass eben erst das Zusammenspiel beider Elemente, dieser repressiven Elemente und der ideologischen Elemente, wenn das zusammenwirkt, dann kann man wirklich herrschen, dann kann Hegemonie erzielt werden. Und es gibt einen Roman über Gramscis Leben und sein Nachleben, der ist jetzt nicht besonders spannend, aber eine Stelle habe ich mir da angestrichen, weil dieses Zitat fand ich sehr schlagend. Da lässt man den Hauptprotagonisten sagen, wir müssen immer die Köpfe der Menschen gewinnen. Wenn man ihnen nur vorschreibt, wie sie zu leben haben, werden wir sie bald gegen uns haben. Und wenn man das mal von Gramscis Theorie ein bisschen runterbricht in unserem bundesdeutschen Alltag, dann ist ja das letztendlich das, was die Ampelregierung sich gerade selbst eingebrockt hat. Es ist ja nicht so, nach meinem Dafürhalten, das können wir vielleicht noch diskutieren, es ist ja nicht so, dass die 23% AfD bundesweiten Umfragen daraus resultiert, dass die AfD in allen Belangen eine kohärente Weltanschauung hat, in allen Belangen vorzeigbares Personal und in allen Kommunen und Stadträten und Landtagen und Bundestag und Europaparlament die beste politische Arbeit macht. Das machen sicher einige Köpfe mit viel Fleiß und viel Engagement, aber es liegt, denke ich schon, vor allem auch daran, dass eben der sogenannte kleine Mann, der einfache Durchschnittsbürger, ohne dass ich es abwertend meine, dass er halt die Schnauze voll hat davon, dass andere entscheiden wollen, dass er aus klimaideologischen Gründen zum Beispiel die Heizung austauschen muss oder sowas. Und genau das steckt in diesem einen Minisatz, den man hier dem Gramsci-Protagonisten zuschreibt. Wenn wir eben nur vorschreiben, was die Menschen zu denken und zu machen haben, dann verlieren wir sie. Und genau das passiert eben bei der Ampel. Die Grünen gehen eben ideologisch zwar aus ihrer Sicht sehr stimmig, aber eben dann doch vielleicht etwas zu schnell und zu aggressiv vor, was für uns natürlich extrem gut ist. Kehren wir von den Grünen zurück zu den Köpfen und was vor allem in den Köpfen der Menschen vorgeht. Wir kommen zum Metapolitischen, also eben zum Alltagsverstand. Der Alltagsverstand drückt sich aus in sogenannten kulturellen Praxen, in Kulturproduktionen. Wie prägt der Alltagsverstand den Umgang mit den Menschen miteinander? Was denken die voneinander? Wie gehen die miteinander um? All das ist für Gramsci ein Bestandteil dieses Feldes Alltagsverstand. Es ist, muss man dazu sagen, gleich vorweg, schon schematisch. Aber man muss zu Gramscis Verteidigung gewissermaßen sagen, er war im Knast, er hatte nicht viel Literatur, er musste gewissermaßen aus dem Nichts heraus auf einer Pritsche überlegen. Deswegen muss man das fragmentarisch, schematisch ein bisschen verzeihen und natürlich auf unserer Ebene, mit unserem heutigen Kenntnisstand, dann weiterdenken. Und Gramsci wusste auch selbst, dass es schematisch ist. Er führt nämlich eine schematische Scheidung ein, nämlich den Alltagsverstand, sensu commune, wo es um das Verständnis des Alltags der Mitbürger geht, und gesunder Menschenverstand, den buon senso, wo es um einen vernunftorientierteren Kern im Alltagsverstand geht, im Bewusstsein geht. Doch zum gesunden Menschenverstand komme ich gleich. Alltagsverstand definiert Gramsci so. Es sei eine Denkweise, ein Bewusstsein, geprägt von Gemeinplätzen, Irrtümern und Glaubenssätzen. Die moralische Individualität des Durchschnittsmenschen ist gekennzeichnet durch die chaotische Ansammlung disparater Auffassungen, die zudem oftmals auf bornierte Weise neuerungsfeindlich sein. Der Alltagsverstand ist also widersprüchlich. Die eine Position hat man hat aber auch eine andere Position. Wenn man das jetzt nebeneinander legen würde, würde es sich vielleicht widersprechen. Aber nicht jeder Mensch ist ja politisch und nicht jeder Mensch reflektiert den ganzen Tag, was er denkt. Und genau das macht eben den Alltagsverstand aus. Das Unhinterfragte. Das, was man einfach im Kopf hat, was man als gegeben voraussetzt und dementsprechend dann auch im Alltag weiterträgt oder auch nicht weiterträgt. Der Alltagsverstand ist also widersprüchlich. Er hat widersprechende oder sich widersprechende Bestandteile und er wird nicht, und das ist wichtig für uns, er wird nicht aus sich heraus hergestellt. Also es ist nicht so, der Mensch ist irgendwie eine leere Tafel und dann schreibt er selbst seine Lebensgeschichte drauf, sondern der Alltagsverstand wird im bewussten oder unbewussten Dialog mit seiner Umgebung geprägt. Johannes Bellermann, ein Gramsci-Forscher von links, definiert das dann so. Der Alltagsverstand ist das Resultat des allgemeinen Lebens in einer Gesellschaft und findet sich überwiegend im Einklang mit der gesellschaftlichen Ordnung. Wir müssen uns den Alltagsverstand also als ein Set von Wahrheiten vorstellen, die bei jedem Menschen potenziell individuell sind, aber nicht von den jeweiligen Menschen erfunden, sondern auch passiv übernommen und erlernt werden. Auf Basis dieses Alltagsverstandes ordnen Menschen ihre Erfahrungen, beurteilen diese und vollziehen täglich Handlungen für sich und andere. Zum Beispiel wählen sie eben eine Partei oder wählen sie nicht. Man denke also an das Beispiel vorher von Eric Zemmour. Wie wird aber nun dieser Alltagsverstand bewusst oder unbewusst geschaffen? Nach Gramsci über die öffentliche Meinung. Was öffentliche Meinung genannt wird, so Gramsci, ist aufs Engste mit der politischen Hegemonie verknüpft. Es ist der Berührungspunkt zwischen der Zivilgesellschaft und der politischen Gesellschaft, zwischen dem Konsens und der Gewalt. Wer abweicht von der öffentlichen Meinung, die oftmals auch eine veröffentlichte Meinung ist, wer abweicht von dieser Meinung, die den Alltagsverstand prägt, neigt vielleicht zum Rückzug, zur Einigelung, zur Enthaltsamkeit. Denn er fühlt sich perspektivlos und machtlos im Kampf ums Monopol der Organe der öffentlichen Meinung. Vorhin bei Herrn Professor Dirsch wurde ja eben Elisabeth Neudel-Neumann schon genannt mit der Schweigespirale. Letztendlich hat Gramsci hier einige Jahrzehnte vorher das auf den Punkt gebracht, nur etwas verschwurbelter formuliert. Wer eben in seinem Alltagsverstand, in seinem individuellen Bewusstsein das Gefühl hat, na gut, mit dem und dem Standpunkt würde ich jetzt anecken, mit diesem und jenem Standpunkt gehe ich jetzt nicht konform mit meiner Nachbarschaft, mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen im Betrieb oder wo auch immer, oder in der Kirchgemeinde, das kann ja ganz verschieden sein, eben disparat, wie Gramsci sagt, ja, der neigt eben dann dazu, vielleicht die Meinung nicht zu äußern. Also er igelt sich ein. Man kann das dann auch innere Emigration nennen, das Gegenteil jedenfalls von Bekenntnislust. Und das schwächt per se die Meinung politischer Außenseiter und festigt die Hegemonie, vor allem die kulturelle Hegemonie derer, die dann umso mehr, und vielleicht auch ungehinderter, den Alltagsverstand prägen können. Ganz folgerichtig deutet der Pädagoge Uwe Hirschfeld den Stellenwert des Alltagsverstandes als essentiellen Hegemoniebereiter. Hirschfeld? Über den Alltagsverstand wird dann Hegemonie hergestellt oder auch in Frage gestellt. Die Perspektive des Begriffs ist daher eine politische Perspektive. Sie zielt auf die gesellschaftliche Praxis der einverständigen Unterordnung oder der Widerständigkeit. Zitat Ende. Doch Widerstand leistet eben nur der, in dessen Alltagsverstand sich keine Alternativlosigkeit der Dinge eingeschrieben hat oder einschrieben ließ. Und das ist natürlich eine sehr pessimistische Bestandsaufnahme. Aber keine deterministische, also keine, die die Dinge als unabänderlich festschreibt. Der Alltagsverstand im Sinne Gramscis ist nämlich ein alltäglich umkämpftes Terrain mit kleineren Fortschritten, mit kleineren Rückschritten. Also jeder Mensch hat ja ganz unterschiedliche Eindrücke. Er hört vielleicht Sonntag eine Predigt in der Kirche, da lernt er dann, die Rechten sind die Bösen oder irgendwas. Dann spricht er danach im Sportverein mit jemand anders, der es anders sieht. Das heißt, man ist ja permanent, auch wenn man nicht politisch ist, nicht bewusst politisch ist, man ist ja permanent mit direkter oder indirekter Beeinflussung konfrontiert. Und das ist sozusagen im Sinne Gramscis noch dieses Kontingente, also das Ergebnisoffene. Ein abschließender Prozess gibt es eben nicht bei Menschen. Der Mensch, solange er lebt und solange er fähig ist zu denken, entwickelt sich entweder weiter oder zurück, aber jedenfalls ist er nicht statisch. Direkt im ersten Band seiner Gefängnishefte schreibt Gramsci dazu: Jede soziale Schicht hat ihren Alltagsverstand, der im Grunde genommen die verbreitetste Lebens- und Moralauffassung ist. Der Alltagsverstand ist dabei aber nichts Erstarrtes, nichts Unbewegliches. Er verändert sich fortwährend, indem er sich mit in das Alltagsleben übergegangenen wissenschaftlichen Begriffen und Meinungen anreichert. Heruntergebrochen: Begriffe werden zum Beispiel aufgesaugt, die vielleicht ursprünglich in irgendeinem wissenschaftlichen Zirkel erdacht wurden. Diese Gender-Theorie kann man vielleicht jetzt mal als populistisches Beispiel hier anführen. Am Anfang ist das vielleicht so eine randständige Sache von einigen wenigen Intellektuellen. Dann erringt es beispielsweise in dem Teilbereich der Wissenschaften so erste hegemoniale Stellungen, sprich es wird nicht nur sagbar und denkbar, man belächelt es vielleicht nicht, sondern setzt sich vielleicht sogar durch in gewissen Kreisen. Von dort dringt es dann vor zu den ersten Wissenschaftsjournalisten, von dort zu normalen Journalisten und von dort aus sickert es dann ein, beispielsweise in den Rundfunk, in die Zeitungen, in die Medien, wo auch immer. Und dann sickert das von oben nach unten durch, bis es dann bei den Menschen ankommt. In Gramscis Zeit durch Romane, durchs Theater, durch die ersten Radiosendungen, bei uns natürlich durch modernere Formate. Aber das Prinzip ist natürlich dasselbe. Jemand, der nicht unbedingt jetzt politisch bewusst gegen das Etablierte in Deutschland ist, wird aber trotzdem permanent berieselt. Und die Frage ist eben, wie viel wird er berieselt und wann kommt der Punkt, wo er diese Berieselung eben als lästig empfindet. Und das ist auch nach meinem Dafürhalten das, was auch gerade jetzt passiert. Wenn eben überall die Regenbogenfahne weht und nicht nur mal da irgendwie allenfalls. Wenn überall man damit konfrontiert wird, man müsste sich doch jetzt erklären, wie man es mit der AfD hält im parteipolitischen Bereich. Wenn man überall im Endeffekt gesagt bekommt, wir müssen diverser werden, wir müssen vielfältiger werden, wir müssen multikultureller werden. Das nervt ja mittlerweile auch sogenannte Normies. Das ist jetzt nicht nur ein Blasending aus der rechten Seite. Und das ist eben die Frage, wie viel Einfluss hat diese Berieselung und wie viel nicht? Und auch hier kann man mit Gramsci eigentlich sagen, dass die falscheste Methode eben die Vorschlaghammermethode ist. Und die erfolgreichste oder zumindest die relativ erfolgreichere Variante, eben das Stufenweise. Und das macht die Ampel ganz konkret politisch gesagt heutzutage eben gemeinsam mit den, ja, mit ihren Lautsprechern im öffentlichen rechtlichen Rundfunk und in der Privatpresse, machen sie eben gerade, ja, aus unserer Sicht zumindest, erfreulicherweise komplett falsch. Aber, und das ist auch interessant, dass Gramsci schon damals vorwegnimmt, was auch heute uns durchaus mitprägt, nämlich, dass es eben nicht nur die sogenannte Qualitätspresse gibt, Radio, Film, Theater, bei uns natürlich ganz massiv Internet, ob das TikTok ist oder was auch immer, sondern damals nannte Gramsci bereits die Skandalpresse als ein Vehikel zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung, zur ja, Beeinflussung des Alltagsverstands der Massen. Und Johannes Bellermann fasst das so zusammen: Die Frage, wer worüber öffentlich sprechen kann, wer kulturelle Initiativen vorgibt und ausdeutet, auch das wird zur politischen Frage. Früher war das ein bisschen anders, das führe ich jetzt nicht zu tief aus, aber da findet man bei Gramsci interessante Dinge. Der hat querbeet gelesen, der hat auch viele Theologen gelesen, hat auch Vordenker gelesen wie Charles Maurras, der ja im IFS letztes Jahr oder vorletztes Jahr verlegt wurde. Er hat auch viel Georges Sorel gelesen, mit dem er in den meisten Punkten dann über Kreuz lag. Aber Gramsci hat alles gelesen, was ihm irgendwie in Haft auf den Tisch kommen konnte. Und das war viel tatsächlich. Und er hat sich mit all dem beschäftigt und auch religiös beschäftigt. Aber er sagte dann, schon damals, also vor ja, fast 100 Jahren, dass der Alltagsverstand im 19. Jahrhundert, der noch stark religiös geprägt war, von Glaubenssätzen, vom katholischen Katechismus in Italien zum Beispiel, dass das in der modernen Massengesellschaft nicht mehr zählen wird. Das wird zurückgehen. Die Menschen suchen sich dann Ersatzquellen, woraus sie ihr geistiges Manna ziehen oder woraus sie ihre Begriffe ziehen. Und das kann dann eben beispielsweise eben auch eine Radiosendung oder ähnliches sein. Bei uns vielleicht eine Netflix-Sendung. Auch wenn das den Menschen nicht immer bewusst ist. Also kein Mensch setzt sich bewusst hin und sagt, so, ich lasse mich jetzt eben, das muss ich nochmal betonen, ich lasse mich jetzt berieseln mit irgendwas. Sondern das ist eben das, was bei Gramsci ganz wichtig ist, diese Meta-Meta-Ebene. Also das, was noch dem politischen Nachdenken vorausgeht. Gramsci beschäftigte sich also vor allem mit den Bestsellern seiner Zeit. Das waren damals Krimis, Liebesromane. Das waren Feuilleton-Romane. Das war zum Beispiel der Graf von Monte Cristo. Er wollte wissen, was, auf welcher Ebene, wie und warum, wie dargestellt wird. Also er war ja ein Intellektueller, keine Frage. Aber er wollte eben wissen, naja gut, haben wir vielleicht als Kommunismus falsch gemacht? Waren wir vielleicht zu verkopft? Waren wir zu intellektuell unterwegs? Und haben uns um die Bedürfnisse sozusagen der Mehrheitsbevölkerung keine Gedanken gemacht, was die Faschisten andersrum aber besser gemacht haben? Und dadurch kommt Gramsci dann eben auf diese extreme Beschäftigung mit all dem, was die meisten von uns wahrscheinlich auch nicht lesen würden. Irgendwelche, heute würde man vielleicht sagen Groschenromane oder ähnliches. Oder triviale Fernsehsendungen. Aber Gramsci wollte das eben wissen, weil er sich gesagt hat, na gut, aber irgendwie müssen die ja zu solchen Entscheidungen kommen, dann diese oder jene Leute zu unterstützen. Und er war eben fest davon überzeugt, dass es eben nicht nur, und das ist für den Marxisten der damaligen Zeit schon besonders, dass es eben nicht nur über wirtschaftliche Zusammenhänge, Protest zum Beispiel, erzeugt wird und dass eben nicht alles in der Wirtschaftsebene entschieden wird, sondern auch stark mit Sorel und stark mit anderen Denkern ganz viel über Emotionen, über Stimmungen, über den Mythos sozusagen im Sinne Sorels. Wichtig auch an dieser Stelle zu betonen, dass es eben Gramsci auch immer bei seiner Theoretisiererei um konkrete Fragestellungen am Ende ging. Also er kam von der Theorie zur Praxis. Warum? Sabine Kebier, eine der ersten Gramsci-Forscherinnen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auch, hat vor 40 Jahren geschrieben, die Grundmotive von Gramscis Analysen sind die Erforschung des Alltagsverstandes der Volksmassen und die Möglichkeiten aber auch, wie er zu beeinflussen oder zu verändern ist, damit er in die Vorbereitung der Revolution münden kann. Natürlich im linken Sinne. Nicht in unserem reformistischen Sinne. Und Gramsci wollte aber diese Primitivität des Alltagsverstandes nicht entschuldigen. Er wollte sie auch nicht beim Alten belassen, so schreibt er, sondern sie stattdessen zu einer höheren Lebensauffassung führen. Gramsci wörtlich. Daraus leiten sich bestimmte Notwendigkeiten für jede kulturelle Bewegung ab, die danach strebt, den Alltagsverstand zu ersetzen. Erstens niemals müde werden, die eigenen Argumente zu wiederholen. Die Wiederholung ist das wirksamste didaktische Mittel, um auf die Mentalität einzuwirken. Zweitens, unablässig daran zu arbeiten, immer breitere Volksschichten intellektuell zu heben, das heißt, dem amorphen Massenelement eine eigene Persönlichkeit zu geben. In der Folge macht Gramsci dann klar, dass es ihm nicht darum geht, sich einem real existierenden Alltagsverstand der Mehrheit anzubiedern, sondern eben diesen perspektivisch zu verändern, in Form zu bringen, zu heben. Aber dafür, für dieses recht große Projekt, müsste man eben erst verstehen, was die Menschen für Gewohnheiten haben, für Vorurteile haben, für Dinge im Kopf, die quasi zu bestimmten politischen Entscheidungen dann führen können. Und er, so zeigte er sich überzeugt, er wollte den Kampf für die Schaffung neuer Gewohnheiten aufnehmen. Sein Leitmotiv, und so viel sollte, glaube ich, jetzt schon bereits an dieser Stelle feststehen, sein Leitmotiv war, wie denkt das Volk und warum denkt es so? Und er war recht überrascht, dass sich nach seiner Ansicht nach die meisten intellektuellen Kollegen seiner Zeit, mit denen er sich, wie gesagt, intensiv beschäftigte, nicht mit dieser Frage beschäftigten. Also er führt zig Beispiele ein, von Benedetto Croce, einem liberalen Denker in Rom damals, bis zu Faschisten und zu anderen, mit was die so publizistisch in Erscheinung treten. Aber solche, in Anführungszeichen, banale Fragen, wie was liest mein Nachbar, damit wollte man sich nach seiner Auffassung eben nicht beschäftigen. Und für ihn war das die Lücke, eine unglaubliche Lücke, weil man so eben den Schlüssel hätte, seine Landsleute besser zu verstehen, wenn man eben diese Volksferne überwindet. Im 9. Band der Gefängnishefte schreibt Gramsci daran anschließend, die Intellektuellen kommen nicht aus dem Volk, auch wenn zufällig einer von ihnen dem Volk entstammt. Sie fühlen sich nicht mit dem Volk verbunden. Sie kennen und fühlen die Bedürfnisse nicht, die Bestrebungen, die weit verbreiteten Gefühle, sondern sie sind dem Volk gegenüber etwas Losgelöstes, etwas in der Luft Hängendes, das heißt eine Kaste und kein mit organischen Funktionen ausgestattetes Glied des Volkes selbst. Gramsci Ende. Wer aber das Volk nicht kennt, der neigt naturgemäß dazu, es zu missachten oder sogar zu verachten. Und auch hier sind wir jetzt wieder von Gramsci 1934 oder 35 bei Deutschland 2023. Das ist ja das, was man im Alltag oft wahrnimmt bei den Bürgern. Bei den Bürgern, jetzt spreche ich wie ein Politiker. Bei den Mitmenschen, bei seinen Landsleuten. Dass die Leute eben nicht damit klarkommen, wenn die das erste Mal konfrontiert werden mit irgendwelchen Hardcore-Apologeten des Mainstreams. Mit dem man vielleicht im Alltag gar nicht in Kontakt kommt in seinem Leben, weil man irgendwie nicht die Mainstream-Presse liest, weil man vielleicht auch nicht unbedingt diese intellektuellen Themen aus der Zeit oder aus dem Spiegel oder aus irgendwelchen Uniseminaren mitbekommt. Aber das ist genau dieses Losgelöste, was auch der heutigen politischen Rechten natürlich nützen kann und auch bereits jetzt nützt. Dass man eben klar machen kann, die linksliberale Elite, jetzt mal schematisch ausgedrückt, die hat sich entkoppelt, die lebt in einer eigenen ideologischen oder theoretischen Realität, aber jedenfalls nicht in der Realität, in der eben Inflation, Energiekrise, multikulturelle Verwerfungen etc. das Alltagsleben der vielen erschwerlicher machen. Und was für Gramsci dann auch noch durchaus spricht, ihn zu rezipieren, das folgt direkt auf diese Analyse. Er geißelt nämlich eine Überfremdung des Alltagsverstandes. Ich zitiere nochmal. So hat sich das italienische Volk über den französischen popularhistorischen Roman, der damals sehr verbreitet war, für die monarchistischen oder auch revolutionären Traditionen Frankreichs begeistert und begeistert sich weiter, wie die jüngsten Mitteilungen des Buchhandels zeigen. Und so kennt das italienische Volk die populäre Gestalt Heinrichs des Vierten besser als die Garibaldis, die Revolution in Frankreich von 1789 besser als das Risorgimento, die Schmähungen Victor Hugos gegen Napoleon III. Besser als die Schmähungen der italienischen Patrioten gegen Metternich. Das italienische Volk begeistert sich für eine Vergangenheit, die nicht die seine ist, bedient sich in seiner Sprachform und in seinem Denken französischer Metaphern und Kulturbezügen, ist kulturell also mehr französisch als italienisch. Ich glaube, die Analogie auch hierzulande 2023 ist wieder augenfällig. Bei uns ist natürlich nicht so, dass wir irgendwie französisch geistig überfremdet sind. Bei uns muss man natürlich die Begriffe Re-Education, Umerziehung, Amerikanisierung etc. jetzt heutzutage im Kopf behalten, über was ja auch schon oft bei diesen Akademien hier zu Recht gesprochen und referiert wurde. Aber das Schema, damals wie heute, ist ein sehr ähnliches. Und Gramsci geht sogar noch weiter in seiner Analyse, die einem heutigen Linken logischerweise vermutlich nicht unbedingt über die Lippen oder durch die Tinte gehen würde. Er sagt, die Annahme seiner Kollegen, also seiner intellektuellen Kollegen, im Ausland sei man ehrenhafter, fähiger und intelligenter als in Italien, sei eine Auslandsmanie, die lästige und manchmal sogar abstoßende Formen annehmen könnte. Und er ergänzt, besonders wenn sie von snobistischen Possen begleitet werde. Auch hier muss man Italien durch Deutschland ersetzen und man kommt zu einem recht ähnlichen Bestandsaufnahme. Gramsci, die Stimmung, also diese Überfremdung des Alltagsverstandes, diese Stimmung sei ein relevantes Zeichen, nicht nur für Dummheit, sondern eben auch für Mangel an popular-nationalem Geist. Man muss dazu sagen, die Gramsci-Übersetzer in Deutschland, die diese Mammutaufgabe bewältigt haben, diese insgesamt 4.500 Seiten Gramsci zu übersetzen, die haben sich bei dem Begriff, den wir vielleicht als volksnational bezeichnen würden, immer als popular-national entschieden. Popularnational klingt eben anders als volksnational. Weil volksnational klingt nach heutigen deutschen Maßstäben, das klingt schon eher nach rechts oder zumindest nach latent verdächtig. Popular, naja, das könnte auch Linkspopulismus sein, das könnte eben beliebt sein im Sinne von populär statt popular und so weiter und so fort. Also so deute ich das zumindest, weil wenn man diesen popularnationalen Geist, den Gramsci hier vermisst, als volksnationalen Geist setzen würde, würde das erheblich härter klingen. Und genau das sieht man eben heute, ob das eine Netflix-Serie ist, Kinofilme, ARD-Dokuserien oder selbst die Sportschau. Andere werden, wenn man das wirklich jetzt mal sich anschaut und wirklich mal nicht nur irgendwie sich berieseln lässt, weil man sagt, man guckt einfach mal einen Film oder eine Serie oder Sport, andere werden oft besser dargestellt, vor allem im historischen Bereich natürlich, aber auch im politischen Bereich. Andere sind die Vorbilder, andere sind die Helden, andere sind quasi die, die man bewundern kann. Auch das passt zu Gramscis zeitloser Analyse, wie Propaganda auf den Alltagsverstand wirkt durch fortschreitenden Medienkonsum und durch fortschreitende Wiederholungen im Medienkonsum. Halbwissen wird vermittelt, es wird natürlich einseitig Wissen dargestellt und so weiter und so fort. Und Gramsci schreibt dann, vor allem die historische Frage wird durch gefühlsmäßige und politische Überlagerungen und durch Vorurteile jeder Art verwirrt. Der Alltagsverstand neigt in der Folge zum Glauben, dass das, was heute existiert, immer existiert habe. Auch hier war er vor seiner Zeit, weil das, was Margaret Thatcher und Angela Merkel später darstellten, there is no alternative, hier gibt es keine Alternative, hier gibt es eine Alternativlosigkeit, wir müssen halt so handeln, gibt halt keine andere Option zu handeln, das ist eben auch hier eingeschrieben. Das ist die Logik der Alternativlosigkeit, gegen die es anzugehen geht. Und wenn wir bei dem historischen Terrain bleiben, dann ist das genau die Frage, welcher Deutsche weiß heute über Serien vermittelt oder auch teilweise über die Schule vermittelt, viel über die konkrete DDR-Geschichte? Vom Kaiserreich, vom Norddeutschen Bund oder noch weiter zurückreichend. Dafür hat jeder Zweite, zumindest in meiner Generation, dann eben Pearl Harbor oder sowas gesehen, die Jüngeren in Glorious Bastards und was dann danach noch kam. Das ist dann eben massentauglicher, massenkompatibler und auch da werden ja Inhalte vermittelt. Es ist halt cool und sexy, dann irgendwie dem Wehrmachtssoldaten die Pistole am Kopf zu halten und abzudrücken. Das wird aber jetzt nicht ideologisch reflektiert vom einzelnen Zuseher, außer vielleicht von Linken, die das halt extrem cool finden, dass das passiert. Aber es geht eben, es sickert eben von oben nach unten durch. Es bleibt was haften. Zumindest, wenn man Gramscis Theorie des Alltagsverstandes ernst nimmt, und das tue ich in diesem Fall sehr. Und das hat bei uns in Deutschland natürlich vielschichtige Gründe. Es sind nicht nur irgendwelche Serien, es ist nicht nur irgendwie ein Schullehrer, der das und das erzählt. Aber es ist ein Bestandteil davon. Und es ist übergeordnet, die Serben nennen das ja Autochauvinismus, wir Deutschen vielleicht seit Armin Mohler eher Nationalmasochismus, also Selbsthass oder zumindest eine Selbstablehnung, eine Selbstscheu. Das ist jetzt nur keine deutsche Besonderheit, gibt es auch in Frankreich unter anderen Formen. Aber bei uns ist es eben schon sehr stark ausgeprägt. Und auch hier stellen wir fest, dass auch dies ein Problem ist der vermeintlich oder tatsächlich gebildeten Schichten, der Intellektuellen, schematisch gesagt. Und auch hierzu gibt es ein lapidares Gramsci-Zitat. Unsere Intellektuellen wissen nicht, wie das italienische Volk dachte, weil unsere Intellektuellen anational und kosmopolitisch waren wie damals im Mittelalter. Wenn man das zusammenfasst, stellt man also fest, Gramsci dachte nicht nur auf dem Feld, wie denkt das Volk, sondern natürlich auch, wie denken die intellektuellen Eliten. Also ihn interessierte nicht nur die Lufthoheit über die Seminarräume, ihn interessierte durchaus auch die Lufthoheit über die Stammtische, weil nur beides ein stimmiges oder nicht stimmiges Ganzes bildet. Und Gramsci, das hat man vermutlich jetzt schon zur Kenntnis genommen, Gramsci hatte kein Zutrauen darin, dass die intellektuellen Kaste seiner Zeit irgendwie das Gute sozusagen moralisch aufgeladen verkörpere. Er hat sie zwar alle gelesen, seine komplette Konkurrenz, ob die liberal waren, rechts, was auch immer, aber seine Hoffnung lag im sogenannten einfachen Mann. Und hier kommt jetzt nur am Rande nämlich der gesunde Menschenverstand ins Spiel als Arbeitshypothese von Gramsci. Und jetzt bitte nicht an die AfD-Kacheln von früher denken, irgendwie gesunder Menschenverstand statt Ideologie, gesunder Menschenverstand, yeah, wähl AfD, was ja oft eher floskelhaft gemeint war, im Sinne von, naja, wenn die Leute erstmal richtig drüber nachdenken, dann merken die ja, dass die Grünen Ideologen sind und wir nicht. Und das ist der gesunde Menschenverstand. Also von diesem Begriff muss man sich verabschieden, Gramsci meint das anders. Ihm geht es um eine sehr symbolbehaftete Kontrastierung zum seiner Meinung nach ideologisch fehlgeleiteten Alltagsverstand der Mehrheit seiner Mitmenschen. Ihnen gegenüber braucht er nun mal auch etwas Positives. Weil wenn man darlegt, die Menschen denken so und so und wir haben verloren, ja, da macht das halt nicht viel Freude auf das, was da kommen mag. Sondern er brauchte die Perspektive der Veränderung. Sonst ist jedwede politische Arbeit für die Katz. Und sonst wäre natürlich auch seine eigene Sinnstiftung im Gefängnis nicht unbedingt gegeben gewesen. Weil für was leidet man, wenn eh alles verloren ist? Und deswegen hat er eben diesen gesunden Menschenverstand als Arbeitshypothese formuliert. Gramsci: Die Vertreter des gesunden Menschenverstandes sind der Mann auf der Straße, der zum Durchschnittsmenschen gewordene Monsieur Tout le Monde, auf Deutsch Herr Jedermann. Und auch das begegnet einem oft im Alltagsgeschäft. Nicht unbedingt nur in der Gramsci-Lektüre oder in der politischen Theoriearbeit von rechts oder links. Das begegnet einem auch oft im Alltagsleben. Wieder beim Beispiel, bei diesem trivialen, aber doch wichtigen Beispiel Gendern zu bleiben. Wie ging das los? Das ging ja nicht so los, dass beim Sportplatz um die Ecke oder beim Imbiss um die Ecke die Leute angefangen haben zu gendern. Das wäre ja absurd. Sondern es ist natürlich in intellektuellen Blasen herangereift und wurde dann Stück für Stück auch über Parteien, auch über Parlamente, vor allem aber auch über Medien, Kirchen, Gewerkschaften etc. in den Alltagsverstand reingebracht. Also mittlerweile gibt es eben auch Handwerksbetriebe, die eigentlich vermutlich nicht viel zu tun haben mit linker Theoriebildung, die aber trotzdem dann halt gendern in ihrem Werbetext, weil man es halt so macht. Und diese Formel, weil man es halt so macht oder weil es jetzt nötig ist oder weil es alle so machen, das ist im Grunde, jetzt mal ganz heruntergebrochen, die Ebene des Alltagsverstandes, wie sie eben in unserem Sinn natürlich dann gegnerisch verläuft. Das ist dann auch eine Machtfrage, kann man das umdrehen oder kann man das nicht umdrehen. Und Gramsci sagt, man kann es umdrehen. Er schreibt, man muss doch noch dazu sagen, er hat das nicht von einer AfD-Stachel von Frau Storch oder irgendwas, sondern er hat dieses Gleichnis, Alltagsverstand, gesunder Menschenverstand, von einem italienischen Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, den ich zu meiner Schande gestanden nicht kannte, der aber wohl damals zehntausende Bücher jedes Jahr verkauft hat, Alessandro Manzoni, was natürlich für damals ja viel war. Und Gramsci führt ihn ein: Manzoni unterscheidet zwischen Alltagsverstand und gesunden Menschenverstand. In seinem Band Die Verlobten, mir nicht bekannt. Da geht es um die Pest. Und jetzt geht es weiter. Wo Manzoni davon spricht, dass da auch einer war, der nicht an die Brunnenvergifter glaubte, seine Meinung gegen die verbreitete Volksmeinung indes nicht zu verfechten vermochte, fügt er hinzu: Man sieht, es gab einen geheimen Auslass für die Wahrheit, eine häusliche Vertraulichkeit. Der gesunde Menschenverstand war da, doch er hielt sich verborgen, aus Furcht vor dem Alltagsverstand. Und das klingt jetzt reichlich in der damaligen Zeit geschrieben, aber gemeint ist, es gab schon jemand, der die damalige Meinung zu einem bestimmten Thema eben nicht vertreten hat, aber als er merkte, dass der Alltagsverstand der anderen, seiner Mitmenschen, was anderes gesagt hat, nämlich es ist so und nicht anders, glaubte er, na gut, wenn ich als Einziger anders ticke, dann wird es wohl nicht stimmen, dann habe ich mich getäuscht und schweige ich lieber. Thema Nölle Neumann, Thema Schweigespirale, Thema innere Emigration oder Rückzug sozusagen in diese innere Emigration. Und der gesunde Menschenverstand, und das wäre auch die Kritik, die man an Gramsci zu formulieren hat, die ist eben nicht, dieser gesunde Menschenverstand ist dann nicht en Detail definiert. Er bleibt schematisch. Aber zumindest kann man definieren mit Gramsci, dass es der gesunde Kern im Verständnis der Menschen ist, der es verdient, entwickelt, einheitlich und kohärent gemacht zu werden. Der gesunde Menschenverstand ist damit der gesunde Kern des Alltagsverstandes. Also der in sich homogene Teil des Alltagsverstandes, also das, was in einem irgendwie schlummert, aber zum Beispiel überlagert wird durch Propagandaarbeit, weil man eben jeden Tag vermittelt bekommt, alle anderen wollen das so und du willst es nicht so, also schweig mal lieber, sonst bist du ein Abweichler. Heruntergebrochen. Gramsci sagt also, dieser gesunde Menschenverstand schlummert in fast jedem, aber er wird überwölbt durch andere ideologische Parameter. Man fühlt sich also eingeschüchtert oder zum Schweigen gebracht. Vielleicht ist man gar nicht tatsächlich zum Schweigen gebracht. Man könnte aufstehen und rebellieren, aber man denkt, ja, ich schweige jetzt lieber, sonst hat es eben Konsequenzen. Und das ist, denke ich, schon ein bisschen problematisch, diese Herangehensweise, weil dabei Gramsci schon ein sehr optimistisches Menschenbild anklingt, das er natürlich auch als linkssozialisierter Mensch hatte. Da tut man ihm kein Unrecht. Weil er eben, wenn er davon ausgeht, dass jeder Mensch einen guten, rationalen Kern hat, der nur eben bei nicht jedem Menschen ideologisch rational sichtbar wird. Und das ist vermutlich zu optimistisch gedacht, weil wir nun alle einigermaßen in einer relativ skeptisch-realistischen Auffassung zu Hause sind von Menschen und auch eher einer skeptischen Anthropologie zugeneigt sind. Und das wird eben bei Gramsci deutlich, dass er da schon noch er hat die Linke in vieler Hinsicht revolutioniert und auch weitergeführt, aber hier blieb er sozusagen den linksideologischen Urgründen treu. Aber es führte ihn nicht, und das ist auch spannend, es führte ihn nicht in den Egalitarismus. Und auch das bemängeln Linke heute im Übrigen an Gramsci. Ein Gramsci-Kritiker von links formulierte es so: Die gesamten Überlegungen zum Alltagsverstand und gesunden Menschenverstand gehen dann davon aus, dass die Menschen eben nicht gleich sind, auch wenn sie es im juristischen und gesellschaftlichen Sinne sein sollten. Also, für Gramsci, alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz, in der Politik, von der Wertigkeit sozusagen, oder heute würde man vielleicht sagen, von der Menschenwürde. Aber alle Menschen sind eben nicht gleich in ihrer Entwicklungschance, also wie weit man sie sozusagen geistig hebt. Und das ist dann schon wieder was, wo er fast wieder in der skeptischen Anthropologie herausgeht, weil er zumindest einräumt, dass man eben nicht aus jedem alles machen kann. Er wusste eben um die Unterschiede der Menschen, aber, und das ist durchaus spannend, er glaubte an die Menschen, an die Fähigkeit, Menschen in Form zu bringen, sie zu heben, das Niveau zu heben, das kulturelle, geistige Niveau zu verbessern. Und genau deswegen brauchte er als Rettungsanker diesen gesunden Menschenverstand, weil eben die Auffassung nur vom Alltagsverstand, wenn die Gegner immer besser arbeiten würden in der Propagandaarbeit, über Medien, über Kirchen, über Gewerkschaften und so weiter und so fort, dann gäbe es eben kein Gelegenheitsfenster, das einem sozusagen eine Veränderungsperspektive weist. Und diese Veränderungsperspektive lässt sich dann in seinem Sinne so wie folgt auf den Punkt bringen. Der Alltagsverstand ist das, was diffus, widersprüchlich oder auch irrational im schlechten Sinne ist. Der gesunde Menschenverstand dagegen ist kohärent, rational, logisch. Der Alltagsverstand ist das Fremdbestimmte, das Passive, und der gesunde Menschenverstand das Selbstbestimmte und Aktive. Also auch hier natürlich eine gewisse fortschrittliche, progressive Neigung, die nicht unbedingt in Konkurrenz zu bringen ist mit einem integralen rechten Weltbild. Aber interessant ist, dass er eben davon ausgeht, wenn der Mensch, der Einzelne, bewusst eine politische Veränderung in seinem Bewusstsein erwirkt hat, wenn er Dinge überwindet, politische Glaubenslehren überwindet und stattdessen irgendwie klarer sieht, wenn er vielleicht auch gewisse aktuelle Entwicklungen der Politik nicht mehr durch den Schleier des Nichtwissens sieht und nicht mehr durch die Brille heute vielleicht des öffentlichen Rundfunks betrachtet, sondern durch sein eigenes realistisches Erleben. Das ist quasi die Schwelle, wo, wie gesagt, schematisch, wo der Mensch übergeht vom Alltagsverstand zum gesunden Menschenverstand. Also zu dem, was ihn selbst befähigt, politische Veränderungen in die Hand zu nehmen. Ich komme allmählich zum Schluss, Erik. Aber ich muss noch zwei, drei kurze Aspekte anbringen, die wirklich kürzer sind. Wenn Gramsci von der Informbringung des gesunden Menschenverstandes ausgeht, dann geht er dabei nicht von einem Bruch aus. Also er geht nicht davon aus, man könnte den Alltagsverstand irgendwie von dem einen aufs andere drehen oder irgendeine Wendung hinlegen, 180 Grad. Sondern er geht davon aus, dass das eben schrittweise Prozesse sind, Stufenprozesse. Und auch interessant, zumindest eben für einen Denker, der aus der linken revolutionären Tradition stammt, er schreibt bereits 1918 als junger Spund, kein Ding kann ersetzt werden, wenn die Neuerer über keinen Ersatz verfügen. Und das ist eigentlich ein konservativ-revolutionäres Urprinzip. Also Trüller-Rochelle hat gesagt, anknüpfen und revolutionieren. Man kann mit Dingen arbeiten und sie besser machen, man muss das Erhaltenswerte schaffen und bewahren, aber wenn man eben einen anderen Entwurf hat, erst dann ist man in der Lage, fundamentale Opposition darzustellen. Es reicht eben nicht nur dagegen zu sein, zu sagen, so wie es ist, will ich es nicht, sondern man braucht auch ein Dafür. Warum ist man wogegen und dann, was möchte ich stattdessen haben? Und das meint er mit seiner Formel, kein Ding kann ersetzt werden, wenn die Neuerer über keinen Ersatz verfügen. Dieser Ersatz müsse gemeinschaftlich konzipiert sein und nicht vereinzelt und auch nicht kosmopolitisch und auch nicht abstrakt. Gramsci schreibt, der Übergang vom Wissen zum Verstehen, zum Fühlen, aber auch umgekehrt, vom Fühlen zum Verstehen, zum Wissen, dieser müsse von organischen Intellektuellen gewährleistet werden. Was Gramsci also meint, das Rationale und das Irrationale, die Idee und der Mythos müssen zusammenwirken. Und zuallererst muss man sich überhaupt bewusst werden, dass die verschiedenen Ebenen zusammengehören. Das heißt, es reicht nicht, irgendwas zu empfinden als Stimmung, sondern man muss auch wissen, warum man vielleicht so empfindet, wenn man politisch was verändern möchte. Es reicht aber auch nicht, rational einfach nur darzulegen, aha, die Ampel hat so und so viel jetzt im Haushalt angesetzt. Ha, wir haben gemerkt, die machen neue Schulden. Ich zeige hier auf dem Zettel, wie wir es finanziell anders machen würden. Also so ein rationalistischer Zugang reißt halt auch niemand vom Hocker. Man braucht also ein Interagieren. Und jetzt nenne ich, auch wenn das Erik mir vermutlich heute Abend noch beim Kaffee oder beim alkoholfreien Bier noch vorwerfen wird, aber jetzt werde ich noch ganz kurz auf Ernst Bloch eingehen, der sich nämlich in dem Punkt zumindest mit Gramsci einig war, in dieser Kälte- und Wärmeformel. Also Bloch nannte das den Kälte- und den Wärmestrom. Eine exakte systematische Analyse kann nur wirkliche politische Wirksamkeit erlangen, wenn der Wärmestrom daneben angezapft wird. Und mit ihm eben auch Gefühle, Träume, Visionen. Bloch, der Wärmestrom ist das, was in die Fantasie eingreift, was moralisch oder insgesamt bewegt. Und Gramsci sekundiert, indem er die Analysefähigkeit einfordert und zugleich die Empfindungswelten, die Vorstellungen, die Stimmungen seiner Mitmenschen in den Fokus nimmt. Das heißt also, Eine rationale Analyse reicht nicht aus. Es reicht aber auch nicht nur vom Gefühl aus, dagegen zu sein, sondern man muss das in einigermaßen kohärente Formen bringen. Den rationalen Teil mit dem stimulierenden Element, also mit dem Mythos sozusagen im Sinne Sorels. Und daran anknüpfend, an diese Formel, erkennt Gramsci in, wie er sagt, zum Volke gehen, die einzige nachhaltige Lösung für eine weitergehende Perspektive ab. Gramsci: Eine neue Kultur für morgen zu schaffen bedeutet nicht nur, individuell originelle Entdeckungen zu machen. Es bedeutet besonders, bereits entdeckte Wahrheiten zu verbreiten, sie sozusagen zu vergesellschaften und sie dadurch zur Basis vitaler Handlungen und intellektuellen Ordnungen werden zu lassen. Dass eine Masse von Menschen dahin gebracht wird, die reale Gegenwart kohärenter und auf einheitlichere Weise zu denken, ist eine philosophische Tatsache, die viel wichtiger und origineller ist, als wenn ein philosophisches Genie eine neue Wahrheit entdeckt, die Erbhof kleiner intellektuellen Gruppen bleibt. Heißt also auch hier wieder, es geht nicht nur darum, einen Kreis von Eingeweihten zu haben, die es eben besser wissen als die Masse, als die abfällig genannte Masse. Die Erkenntnis für sich und für ein unmittelbares Mikromilieu reicht nicht aus, sondern es muss immer darum gehen, anschlussfähig zu sein, aber anschlussfähig nicht im Sinne einer Anbiederung, sondern anschlussfähig insofern, als dass man weiß, was die Mitmenschen, die in der Zeit leben, in der man selbst tätig ist, was die Mitmenschen im Kopf haben, wie sie denken, wie sie fühlen und so weiter und so fort. Das ist mit Anschlussfähigkeit gemeint. Vielleicht würde man heute auch sagen, Selbstoptimierung und Optimierung seiner Weggefährten, seines Umfeldes. Gramsci schreibt damals so: Es gelte unter Beibehaltung einer starken Persönlichkeit und einer individuellen Originalität zum Kollektiv Menschen zu werden, der an einheitliche Ziele denkt und an einheitliche Hoffnung anknüpft. Kollektivmensch ist heute natürlich ein Begriff, da denken gerade Rechte vermutlich dann eher an irgendwie so Ameisen, Asia-Kommunismus oder ähnliches. Aber gemeint ist hier, und es wird in diesen seitenlangen Darlegungen Gramscis deutlich, dass eben nur der wirklich stark sein kann als individuelle Persönlichkeit mit seinen Besonderheiten, wenn er an gemeinschaftlichen, kollektiven Zielen arbeitet und für diese Ziele eben auch brennt, leidenschaftlich brennt und eben nicht nur rational sagt, ja, es ist halt notwendig. Und ob man jetzt, darüber kann man diskutieren, ob man in Gänze oder in Teilen an die Möglichkeit einer solchen Vorgehensweise und Denkensweise glaubt oder nicht. Bemerkenswert ist, dass Gramsci auch damals schon nicht davon ausging, dass ein Tag X oder ein besonderes Ereignis von außen her die Verhältnisse so umstürze, dass es Klick im Kopf von Mitmenschen macht. Und dann werden die Karten neu gemischt und dann geht's neu los. Also auch wieder Tabula Rasa-mäßig. Nein, Tag X ist irreal, sagt Gramsci schon damals. Und ökonomisch habe ich auch schon angesprochen, dass Gramsci eben davon ausging, dass auch Arbeitslosigkeit oder Wertverluste, Immobilienverluste und so weiter und so fort den Alltagsverstand zwar durcheinanderwirbeln können. Das heißt, man ist unzufrieden, man glaubt nicht mehr vielleicht das, was man in der Presse liest oder hört heutzutage. Aber es ist noch nicht so, dass man dadurch automatisch dann nach alternativen Optionen sucht. Das ist diffus. Und auch hier ist diese Theorie in der Praxis augenfällig. Dieses Dagegensein vieler, das sich heute zum Beispiel artikuliert in der Absichtserklärung, AfD zu wählen, weshalb die AfD eben bei 23% steht bundesweit und im Osten über 32, 34 vielleicht irgendwo. Das ist eben noch kein rationaler Entschluss der Leute zu sagen, ich will die AfD oder ihr Umfeld und das, was damit mitschwingt, aus Überzeugung. Sondern es ist erstmal eben nur dieses diffuse Unbehagen an konkreter, mangelhafter Politik, an konkreten, falschen Handlungsweisen der Eliten. Aber solche Prozesse alleine bewirken nicht die große Kehre, man hat sie eben auch selbst in der Hand. Gramsci sagt, Wirtschaftskrisen, und wir erleben ja heute eigentlich eine Konvergenz der Krisen, können einen günstigeren Boden bereiten. Aber von sich aus, so Gramsci wörtlich, würden die unmittelbaren Wirtschaftskrisen keine fundamentalen Ereignisse hervorbringen. Fundamentale Ereignisse waren nämlich für Gramsci eben vor allem in der Sphäre des Geistes anzusetzen. Also im Bereich Alltagsverstand, Propaganda, Metapolitik etc. pp. Wenn aber der Boden dann bereitet ist durch Krisenerscheinungen, dann muss organisierte Handlungsfähigkeit hergestellt sein. Dann muss man also wissen, welche Weltanschauung und welches Politikbild man vermitteln möchte, welche Kernaspekte seines eigenen gesunden Menschenverstandes man durchzusetzen plant. Heißt, es reicht eben nicht aus zu sagen, so wie die Politiker, Wirtschaften und die Medien und die Eliten, das klappt nicht auf Dauer, die werden sie selbst abschaffen und dann kommt schon was Neues. Sondern man muss natürlich selbst Teil eines Neuen sein, auch wenn es oftmals hoffnungslos scheint und man muss selbst Teil der Veränderung sein auf der Mikroebene, die man auf der Makroebene dann sein möchte. Und hierfür, jetzt schließt sich der Kreis, hierfür benötigt man die von FDP-Lepple befürchtete immer stimmigere Weltanschauung, nämlich eine kohärentere Auffassung ideenverbundener Politik. Wenn man jetzt Ideologie sagt statt Weltanschauung, dann muss man immer bedenken, damals war der Begriff Ideologie nicht so pejorativ. Also ich persönlich verwende zum Beispiel auch lieber Weltanschauung, aber Ideologie als Gebäude von Theorien, als Gebäude von Ideen, ist jetzt hier bei Gramsci wertfrei. Das ist nochmal wichtig zu betonen. Nicht wie heute, wenn ja durchaus auch AfD-Politiker eben sagen, wir brauchen keine Ideologie, wir haben eben zum Beispiel den gesunden Menschenverstand. Nach meinem Dafürhalten, und das schreibe ich auch in der aktuellen Sezession, gibt es per se keine ideologiefreie Politik. Und wer darauf hofft, ideologiefrei zu sein, wird eben von anderen Ideologen bestimmt. Und wenn eine Ideologie herrschen kann, dann wird sie eben nicht durch etwas Ideologiefreies ersetzt, sondern durch eine andere Ideologie. Aber darüber kann man vielleicht diskutieren, wenn das viele Leute anders sehen. Aber eine jede Ideologie, wertfrei, ob regierungskonform oder nonkonform, muss mit dem arbeiten, was diese Ideologie vorfindet. Und das ist der Alltagsverstand der vielen und der gesunde Menschenverstand der wenigen. Um aber ins Gespräch, neudeutsch in den Dialog, mit den vielen zu kommen, müssen wir also wissen, wie dasjenige beschaffen ist, wo eine Theorie, eine Ideologie, eine Weltanschauung, wie man immer das auch nennen möchte, wie und wo man überhaupt anknüpfen kann. Und das ist eben auch der Alltagsverstand unserer Mitmenschen. Wie ticken sie, was konsumieren sie, was sehen sie, was lesen, hören sie, wie sprechen sie, welche Wortschätze verwenden sie, etc. Und vor allem, was macht das mit ihnen? Was folgt daraus? Welche Bilder und Weltbilder werden transportiert? Und ich denke, all das muss bisher noch stärker als bisher in den Fokus unserer Analysen. Netflix und Prime, Spotify und Apple Music, aber eben auch Sportsendungen und Ähnliches, sind heute oftmals unbewusst wirkmächtigere Vermittler von Positionen und Begriffen, ohne dass dies eben immer sichtbar wird. Aber eben darüber rührt ihre epochale Wirksamkeit her. Über das stete Eindringen, tiefe Eindringen in den Alltagsverstand, der nur bei wenigen Menschen derzeit von seinem guten Kern, dem gesunden Menschenverstand im Sinne Gramscis, gekrönt wird. Auch diese Einsicht muss bei unserer Meta- und realpolitischen Arbeit verinnerlicht werden. Ich danke für die Aufmerksamkeit.